Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Hast du dich wieder an das deutsche Vita gewöhnt oder wie sieht's aus?
An das deutsche Leben, ja, wir sind ja noch nicht mal 2 Tage wieder hier.
Reicht, oder?
Och.
Wir sind angekommen in strömenden Regen.
Ja, das stimmt, das war nicht so geil.
Wir sind von Kopenhagen nach Hamburg geflogen, das ist sowieso schon Sünde, aber gab keine bessere Verbindung. In Kopenhagen war es wirklich nicht weit weg, es ist strahlender Sonnenschein. Und in Hamburg kommst du durch die Wolkendecke und strömender Regen.
Das stimmt, das war nicht so toll. Aber man muss auch sagen, das Wetter in Italien war jetzt auch nicht 30 Grad und Sonnenschein.
Nein, es war aber überwiegend trocken.
Das stimmt. Wie war denn Italien?
Schön.
Die Hochzeit
und anstrengend, alles. Muss man auch sagen. Also es waren jetzt wirklich 10 anstrengende Tage, weil wir immer mit Leuten zusammen waren. Man hatte nie so richtig Ruhe für sich. Das merkt man dann, finde ich, hinterher, weil in dem Moment war es richtig schön. Ich fand es auch nicht anstrengend mit den anderen. So. Es war eine gute Stimmung, alle waren gut drauf, alle haben sich gefreut. Wir hatten ja ein paar Tage vorher in Florenz, die waren cool, bis auf den einen Vormittag, wo es so geregnet hat. Und ich mich so verschluckt habe, dass ich dachte, ich sterbe. Das war wirklich crazy. Habe ich mir irgendwie bei so einer Nuckelflasche, war ich zu dumm zum Trinken. Und dann dachte ich kurz, ich sterbe wirklich. Keine Luft mehr bekommen. Aber dann sind wir zur Hochzeit gefahren. Das war richtig, richtig schöne Location. Dann am Hochzeitstag war es ein bisschen windig, mussten wir ein bisschen umplanen. Also nicht wir, sondern die anderen. Aber das waren dann trotzdem keine schlechten Gefühle dabei, sondern alle waren so, ja, das ist das halt so. Und das war eine richtig schöne Hochzeit dann auch. Und danach waren wir noch mit einem Teil der Hochzeitsgesellschaft in einem anderen Haus. Das war auch cool, da hatten wir so einen Pool und Sauna, die wir sehr viel benutzt haben, weil wir nicht so viel am Pool waren, um da in der Sonne zu chillen, sondern weil es halt schon recht frisch war. Und dann haben wir noch den Giro geguckt oder eine Etappe davon. Das war auch nervenaufreibend, weil wir erst unseren Mietwagen nicht bekommen haben. An dieser Stelle nochmal doppelten Daumen hoch an Herz, die uns den, wo man den Namen des Fahrers nach der Buchung nicht mehr ändern kann und wir jetzt den Wagen nicht bekommen haben und den auch nicht neu buchen konnten, weil das im System nicht ging. Also das muss mir erstmal einer erklären von den Damen und Herren dieser Autovermietung. Dann hatten wir noch eine andere italienische freundliche Autovermietung, die uns dann ein Auto zur Verfügung gestellt haben, sodass wir dann noch unseren Ausflug machen konnten. Und da haben wir dann Koffer-Tetris gespielt. So professionell haben wir das gemacht, dass sie rauskam und meinte so, wow, so viele Koffer haben wir noch nie in diesem Auto gesehen. Da haben wir uns gefreut.
Hat sich das sehr männlich gefühlt?
Ja, wenn man Koffer ins Auto laden männlich findet, dann haben wir uns extrem männlich gefühlt.
Ich weiß nicht, ich glaube, Männer finden das männlich. Ich glaube, Männer finden das männlich, also so grundsätzlich.
Es ist ja nicht so, dass man da irgendwas Besonderes leistet, sondern man macht es halt so lange, bis es am besten passt.
Mhm. Sonst?
Und unser erster Versuch war ja auch katastrophal. Wir haben ja dann 3 Sitzplätze gehabt auf einmal.
Das stimmt.
Und dann haben wir nochmal umgepackt.
Ich muss sagen, ich kann, glaube ich, die Hochzeit noch gar nicht so richtig so Revue passieren lassen, weil ich so dermaßen fertig bin.
Ja.
Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich verstehe auch nicht so ganz, warum ich das so erschöpft. Ich glaube, es ist dann vielleicht doch wirklich einfach so dieses Dopamin-Thema und mein Gehirn, das dann einfach so komplett ausschaltet. Ich war am Hochzeitstag, habe ich mir voll vorgenommen, so ich werde so mein Bestes geben, sozusagen auch Stimmung zu machen und so einfach, weil ich auch selber weiß, als Braut ist man eh schon mega aufgeregt und man braucht irgendwie Leute, die dann so die Stimmung übernehmen und bla. Ich glaube, das ist mir auch gelungen und ich hatte auch einen richtig schönen Tag und auch die Party und so, ich kam richtig gut durchgehalten, ich musste mich da gar nicht zu zwingen oder sowas.
Mhm.
Ich hatte auch einen mega guten Pegel. Das war eine richtig gut gemachte Party von mir. aber am nächsten Tag, mir war so nur zum Heulen zumute. Es ging mir richtig schlecht, also psychisch. Und das liegt nicht am Alkohol, weil ich trinke ja häufiger Alkohol. Also jetzt nicht mega oft, aber jetzt nicht nur einmal im Jahr. Und ich weiß, dass viele das nach dem Alkohol haben, dass es denen danach so psychisch auch echt gar nicht gut geht. Das habe ich aber normalerweise nicht. Sondern ich glaube, das ist, weil ich so alle Freude rausgelassen habe am Tag vorher, weil ich so auch übelst viel getanzt habe und so Stimmung gemacht. Also ich habe ja auch so die anderen so angeheizt. So. Und ich glaube, das ist was, was mich extrem anstrengt. In dem Moment merke ich das aber gar nicht so. Aber dann wirklich am nächsten Tag, ich habe ja nicht mal einen Kater gehabt. Ich war einfach so, ich wollte niemanden sehen. Ich war einfach nur so komplett leer. Also hat sich wirklich angefühlt wie so eine Depression. Das war ganz weird.
Ja, das ist typisch, was du da beschreibst. Und das Ganze ist dann noch schlimmer mit anderem Drogenkonsum dazu.
Ja.
Dann wird es noch schlimmer, wenn die Speicher wirklich komplett ausgeleert sind. Deswegen kommen auch manche Konsumenten bei uns dann auf Station an und schlafen erstmal basically 3 Tage.
Das kann ich verstehen. Ich glaube, das wird mir bei Drogen genauso gehen. Da habe ich keine Erfahrung mit.
Ja, auf jeden Fall, ja, auch dieser regelmäßige Alkoholkonsum da vor Ort war natürlich auch schlecht
für die Erholung. Das war dann körperlich einfach, komm, Arsch.
Ja.
Also, es wurde jetzt nicht mega gesoffen, aber es gab halt dann hier noch ein Aperol, da noch ein Aperol, hier ein Aperitif, da ein Sekt, wie es halt auf Hochzeiten ist. Und dann, dadurch, dass wir halt so viele Tage miteinander verbracht haben, wir waren ja jetzt 10 Tage unterwegs. Man muss auch sagen, Anreise super anstrengend, Abreise super anstrengend, weil die Verbindung wirklich furchtbar war. Wir waren einfach gestern 11 Stunden unterwegs und das ist alles gut gegangen. Also es war geplant so. Das war schon doll.
Ja.
Deswegen bin ich gerade noch gar nicht so, ich kann noch gar nicht so diesen Wedding Bliss quasi nachfühlen, sondern ich muss erstmal wieder klarkommen.
Ja, es war ja auch, also ja, Montag kompletter Reisetag, dann gestern in der Klinik gearbeitet, heute wieder hier in der Praxis im Büro die ganze Zeit. Also wir hatten noch keine ruhigen 10 Minuten irgendwie.
Nee, morgen haben wir hoffentlich.
Morgen haben wir Hochzeitstag, da geht's weiter. Das
passt eigentlich gar nicht rein, ne?
Nee, null.
Am liebsten würde ich den einfach skippen und verschieben.
Ja, wir haben ja jetzt nicht so viele Programmpunkte morgen.
Ja, aber ich finde es auch schade, letztes Jahr war es so schön. Letztes Jahr waren wir in Italien.
Ja,
ich weiß,
dass
man nicht
schön.
Jedes Jahr in Italien sein kann, aber irgendwie.
Ja, das war ein sehr, sehr schöner Hochzeitstag, muss ich auch sagen. Dieses Jahr passt einfach, ne, mit der Praxis jetzt. Ich will jetzt anfangen hier mit den Fällen und so. Und ich kann mir nicht so richtig. Ich wäre auch gerne weggefahren, habe auch ein paar Campingplätze. Ich wollte campen gehen, aber mit Pfingstmontag ist es auch schwierig, da einen Platz zu finden. Und dann habe ich auch gedacht, ach, irgendwie passt nicht so richtig. Deswegen machen wir morgen was Schönes. Du weißt ja schon, was wir machen, weil warum auch immer der Kalender das so anzeigt, dass du es aussiehst, obwohl da steht privater Kalender von Lukas. Weiß ich nicht, warum das bei dir im Handy drin ist. Naja.
Ich habe es nicht absichtlich gesehen.
Nee, ja, habe ich mir gedacht.
Dann war die Überraschung dahin.
Ja, weil deine Mama hat zum Beispiel, dass sie auf die Hunde aufpasst, in ihren Kalender eingetragen, aber so, dass du es nicht sehen kannst.
Ja, meine Mutter ist auch nicht so ein technischer Noob wie du.
Ich gehe hier nochmal rein, wenn das echt sexy ist. Ich kann es selber gar nicht glauben. Hier so, dann habe ich hier auf Plus gemacht, einen Termin und dann auf meinen Kalender. Das ist ja dann wohl meiner und nicht unser gemeinsamer.
Ja, aber wenn mein Kalender mit mir geteilt wurde in irgendeinem
Warum
Punkt...
Warum ist denn mein Kalender mit dir geteilt?
Hast du aber anscheinend irgendwann mal gemacht.
Das war ein Fehler.
Ja.
Wie finde ich das denn heraus?
Indem du auf den Kalender gehst und siehst, für wen du den freigegeben hast.
Wie gehe ich denn auf den Kalender?
Ihr könnt euch das echt nicht vorstellen. Lukas und
mein
Technik.
Kalender. Da steht nichts. Einstellung. Mein Kalender. Lavendel steht da.
So im Laptop gucken.
Ja.
Du bist wirklich einen Schritt davon entfernt, mit einem Finger zu tippen.
Nein, ich
deine
kann...
Deine WhatsApp.
Ich kann mit 2 Daumen tippen.
Ja, ich weiß, aber ich sag ja auch, du bist einen davon entfernt. So ist deine Technik basiert halt.
Nein, ich kann auch WhatsApp-Fotos verschicken und so, mein WhatsApp-Profilbild verändern und solche Sachen.
Krass.
Wie gesagt, wie man eine Insta-Story hochlädt.
Wirklich?
Ja, und ich habe auch schon mal ein Reel geschnitten.
Das ist aber schon eine Weile her. Naja. Okay, wir haben heute keine News der Woche, weil wir sind heartbroken, dass Timmy es jetzt nicht geschafft hat, aber wir jetzt...
Ich habe aber News der Woche.
Na?
Timmy ist eigentlich Timenta.
Hä?
Angeblich,
ja.
Ein Experte ist sie sicher, Timmy ist ein weiblicher Wal.
Wirklich?
Wirklich, stand bei Bild auf der Website.
Aber ich habe gelesen, dass das bei Walen normal ist, dass sie ihren Penis verlieren, wenn sie sterben. Und dass jetzt deswegen der nicht mehr dran ist. Ja, ja.
Experte sicher, Timmy war ein Mädchen. Fotobeweis zeigt die Milchdrüsenspalte. Bild Plus, können Sie mehr erfahren, aber habe ich nicht.
Naja, also ich glaube, Hope war ein Junge.
Experten entdeckten auf neuen Fotos Details, die alles in Frage stellen, was bislang über den jungen Wal erzählt wurde.
Ich dachte, er war gar nicht so jung.
Selbst Fachleute, die Timmy begleitet haben, lagen offenbar falsch.
Ey, das ist wirklich ein Graus, was in Deutschland mit Walen passiert. Ich kann das nicht glauben.
Warum die neue Erkenntnis auch Timmys rätselhafte Laute in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt und weshalb Forscher jetzt von Klagerufen sprechen, lesen Sie mit Bild Plus.
Ja, vielleicht war Timmy nämlich Mutter und hat ihr Kind verloren. Deswegen wollte sie gar nicht mehr.
Na toll.
Wer weiß es schon. Ich finde das echt nicht in Ordnung, weißt du?
Was?
Naja, wie kann es sein, dass Deutschland, so eine tierfreundliche Nation, in der Lage ist, 492.000 Schweine am Tag zu schlachten, aber nicht ein Wal richtig zu entsorgen?
Richtig zu entsorgen?
Nee, ich retten meinte ich, retten.
Richtig zu entsorgen?
Nee, retten meinte ich.
Das war ein freudscher Fehler.
Weil alle sind ja hier Veganer und vor allem ostdeutsche Boomer sind Veganer. Das weiß man. Das sind die größten Tierliebhaber, die es gibt.
Ja, so wie der Typ, der Fischbrötchen isst und sagt, ja, Fisch ist Essen und der Wal ist Wal, den will ich nicht essen. Sein Pech. Der Unterschied ist, der Wal ist nicht in meinem Mund. Stabil. Naja, das war die News der Woche.
Jetzt, dafür mache ich jetzt keinen Jingle davor, sage ich ehrlich.
Klar, doch. Nee. Die Leute erwarten das.
Okay, dann mach einen mündlichen Jingle hinterher.
NDW News der Woche.
Okay, aber jetzt kommt ein Jingle, nämlich fürs Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Das Thema der Woche ist eigentlich Lukas' Thema. Ich mach mal das Intro hier. Es heißt das innere Kind. Und die Frage, ist das ein valid Konzept? Ist das ein wissenschaftliches Konzept? Ist das ein Konzept, was wir weitertragen sollten? Oder ist das nur Instagram-Hocus-Pocus? So, die Frage geht an dich.
An mich.
Mhm.
Ja.
Erstmal, warum reden da alle drüber?
Weiß ich auch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass alle... Weiß nicht, TikTok ist so ein bisschen zum Teil in die Richtung offen, sagen wir mal so.
Mhm.
Die Leute sind interessiert. Das Thema ist psychische Gesundheit, mentale Gesundheit ist... nimmt immer weiter zu, wird immer wichtiger. Die Politik sieht das zwar anders... Deswegen Kürzungen der Gehälter. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Aber man hört dann immer mal wieder so, ja, das und das, das liegt an deinem inneren Kind. Oder man liest sowas wie, du bist getriggert durch das und das. Oder du musst dein inneres Kind heilen, dann kannst du XY. Und das Gefühl, was dadurch irgendwie auch entsteht, ist so, dass jede Unsicherheit, jedes Erleben, jeder Zustand damit erklärt wird.
Mhm.
Und das zum Teil auch für eine Erleichterung sorgt. Mhm. Weil kann man das ja da so darauf schieben. Ich kann das noch nicht, mein inneres Kind ist noch nicht geheilt zum Beispiel. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, ob das Hand und Fuß hat, das Konzept, oder ob das so Humbug ist. Was man
ich glaube, es hat auch nicht nur durch TikTok in Deutschland voll den Hype, das wird aber so Aufschwung bekommen.
Stefanie Stahl hat ja auch ein Buch darüber
geschrieben. Sondern durch dieses Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube, das haben schon sehr, 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 sehr viele Menschen haben das gebraucht und hat denen auch gut getan.
Es trotzdem gibt es auch Kritik an dem Buch, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber...
Ja, es gibt viel Kritik an dem Buch, aber ich glaube trotzdem, es dürfen auch zwei Sachen gleichzeitig existieren.
Richtig.
Okay, was ist denn das innere Kind überhaupt?
Also das innere Kind ist erstmal grundsätzlich kein exakt definierter Fachbegriff, sondern das ist eher so ein Modell, um Dinge zu erklären. Und die Grundidee ist, dass Erfahrungen aus der Kindheit einen Einfluss haben auf Selbstwert, auf das Bindungsverhalten, auf den Umgang mit Konflikten, wie wir Konflikte führen, auf Angst, auf Nähe- und Distanzverhalten, also was, Nähe-Distanz ist ja so ein ganz klassisches Thema, was gebe ich von mir preis, um in Beziehung zu gehen und wie viel und wie wenig brauche ich davon, um in Beziehung zu gehen, und manche können das besser, manche können das schlechter. Man spricht oft von distanzlosem Verhalten in der Psychiatrie, zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Patient hausieren geht, wie viele Sexualpartner er hat und ganz offen darüber spricht und das mit, aber auch nicht so richtig in den Kontext passt. Und was?
Mit Fremden.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und natürlich auch auf den Umgang mit Emotionen, wie man die einschätzt, wie man die zuordnet, etc. Und darüber hinaus steht das innere Kind dann symbolisch für alte Bedürfnisse, die vielleicht nicht erfüllt wurden, oder für so verletzliche emotionale Anteile, kindliche Schutzmechanismen und ja. Mhm. Das heißt, und als Beispiel könnte man nehmen, du jetzt schreibst eine Nachricht und wirst geghostet, jemand antwortet dir nicht und Alter, gewittert es jetzt.
Weiß ich nicht.
Das erste Gewitter dieses Jahr gefühlt. Und zum Beispiel, genau, oder einfach ganz einfach, du schreibst mir.
Ja.
So, am Dienstag um 13.30 Uhr. Weißt du, da bin ich arbeiten und kann dir nicht antworten. Das ist so die rationale Erklärung. Aber es fühlt sich bei dir so an wie, der liebt mich nicht, der wird mich verlassen. Warum antwortet der mir nicht? Kriegst du Panik? Keine Ahnung. Und daran sehen wir quasi, dass nicht die aktuelle Situation, du schreibst mir und ich antworte dir nicht, weil ich arbeite, sondern vor allem diese alten emotionalen Muster aktiviert werden und die dafür sorgen, dass es dir gerade in dem Moment irgendwie schlecht geht.
Mhm.
Und das sind dann quasi die inneren Kindanteile, die das in dir auslösen, während der gesunde Erwachsene sagen würde, ja, der arbeitet halt, hat gerade Übergabe, weißt du doch, jeden Mittag um 12:45 hat er Übergabe, natürlich antwortet er dir jetzt nicht. Und das, um das so ein bisschen in die Bahn, eine gute Bahn zu lenken, könnte man auch einfach sagen, dass das innere Kind weniger ein Kind in mir ist, sondern einfach eine Sprache für früh gelernte Verhaltens- und emotionale Muster.
Mhm.
Und ja, jetzt ist das, was ich ja eben so ein bisschen erzählt habe, wenn man sich schon ein bisschen mit Therapie befasst hat, das ist ja eher so ein bisschen kommt eher aus der psychodynamischen, tiefenpsychologischen Richtung, dass nämlich vor allem die frühe Kindheit die Persönlichkeit prägt. Das ging schon mit unserem Herrn Freud los, aber wurde auch später von Carl Jung übernommen oder weiter propagiert und findet sich auch in der Objektbeziehungstheorie und in der Bindungstheorie wieder.
Das haben, da haben wir eine Folge drüber.
Richtig.
Über Attachment Styles, falls euch das interessiert. Da haben wir über genau diese Idee von Anxious und Anxious Style Attachment. Nee, wie heißt das? Ja, oder?
Unsicher vermeidend.
Ja.
Sicher.
Und avoidend. Wir haben es auf Englisch benannt, deswegen weiß ich jetzt.
Wir haben gewechselt
auch. Ja, ja.
Und,
aber falls euch das interessiert, das ist nämlich auch auf TikTok sehr verbreitet, dann könnt ihr ein paar Folgen zurückscrollen.
Ja. Und diese Muster oder dieses innere Kind, diese Anteile, die werden auch in modernen Therapien, wie zum Beispiel der Schematherapie wird das zum Teil verwendet, auch in der Ego-State-Therapie, Traumatherapie wird dafür auch manchmal Anteile genutzt und grundsätzlich einfach auch in der Teilerarbeit.
Mhm. Schematherapie ist aber jetzt, zum Beispiel habe ich das in der Verhaltenstherapie ganz viel gemacht.
Hast du Verhaltenstherapie gemacht oder Schematherapie?
Also meine Therapeutin war Verhaltenstherapeutin.
Ja, und die hat aber auch sehr schematherapeutisch mit dir gearbeitet.
Ja.
Ja. Ja, was war deine Frage?
Weil du vorhin meintest, das ist ein tiefenpsychologisches Thema.
Ja, grundsätzlich die Idee.
Ja, ich weiß. Ja. Aber ich wollte damit nur sagen, dass das auch in anderen...
Ja, definitiv. Und sowieso Therapieformen bin ich eh kein großer Fan von.
Diese zu trennen.
Die Therapieschulen, genau. Also weil wer heilt, hat recht am Ende und... Alle sind halb mindestens gleich wirksam und man kann sich, ich finde, bin Fan davon, da was zu picken und das dann zu kombinieren für das, was man gerade braucht oder was zu einem auch passt. Ja. Und ja?
Nee, ist okay. Ja, jetzt.
Ich habe ja schon gesagt, dass viele Therapieformen mit diesen Anteilen eben arbeiten, aber man sollte das Ganze nicht wortwörtlich nehmen, sondern einfach als so eine hilfreiche erklärende psychologische Struktur, die einem das Ganze so ein bisschen anschaulicher macht.
Mhm.
Ich habe auch zum Beispiel arbeite ich mit so einer ganz einfachen Metapher mit meinen Kids in der Klinik, wo viele konsumieren, um ihre Emotionen zu unterdrücken. Und dann vergleiche ich das immer mit so einem Ball, den man unter Wasser drückt, weil irgendwann schießt er hoch. Und das ist gleich mit Emotionen, wenn du die jahrelang unterdrückst.
Lernen Psychotherapeuten nur eine einzige Metapher?
Wieso?
Ja, weil alle TherapeutInnen, mit denen ich gesprochen habe, benutzen die gleiche.
Ich habe die nicht abgeguckt. Da einmal in einer Stunde bin ich mal drauf gekommen.
Ah.
Und seitdem habe ich die ungefähr 200 Mal recycelt, würde ich sagen.
Ja, die funktioniert auch gut. Als meine Therapeutin mir das erzählt hat, war ich so, ja, das ergibt Sinn.
Siehst du? Ich passe das dann auch immer an. Ich habe dann auch immer, was ich auch ganz oft sage, ist, wenn jemand da gerade bei mir sitzt und gerade zweiten Tag Entzug hat und sagt, er möchte nach dem Entzug sofort eine Ausbildung anfangen und Malermeister werden, sofort nach der Ausbildung, sagt, ja, dann würde ich aber erstmal sagen, bau erstmal ein Fundament und bau darauf dein Haus, weil wenn du ein Haus baust auf einem schlechten Fundament, dann wird das irgendwann zusammenkrachen, wenn du noch mehr Verantwortung hast, etc. pp. Deswegen mach erstmal Therapie, kümmere dich um dich, bau dir ein gutes Fundament auf und dann mach weiter. Und dann letztens hatte ich einen Kfz-Mechatroniker und da meinte ich dann so, ja, du baust dir jetzt gerade vielleicht einen geilen Sportwagen auf, aber der hat irgendwie platte Reifen. Das heißt, der wird dann nicht, trotz 500 PS wird der nicht schnell fahren können, weil deine Reifen nicht aufgepumpt sind.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass das hilft. Gerade für junge Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit, oder was ist Erfahrung, mit noch nicht so den Zugang zu so...
Emotionen.
Ja, Emotionen und auch Sprache. Also es geht ja auch ganz viel darum, Sprache für etwas zu finden, was man vielleicht fühlt, aber über das noch nie jemand mit einem gesprochen hat.
Ja.
Und das gilt für Körperteile ja genauso wie für Gefühle oder sowas. Und wenn du dann damit so, ja, spürst du da den Druck von bla 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 auf dir, dann ist es halt auch schwer verständlich, wenn du nicht weißt, was damit gemeint ist. So. Und dann sind solche Metaphern halt voll hilfreich. Und im Grunde ist das innere Kind ja nichts anderes. Also es ist eine starke Vereinfachung von etwas, was wissenschaftlich durchaus belegt ist. Also so die... Also man weiß ja schon, dass die Kindheit zum Beispiel die psychische Entwicklung beeinflusst und schon seit quasi aus dem Bauch, im Bauch schon so. Dass Bindungen und wie man die erlebt hat einprägen und dass traumatische Erfahrungen länger wirken als jetzt nur ein paar Wochen oder Monate und dass man zum Beispiel also auch als ganz kleines Kind traumatische Erfahrungen, sondern man kann dann trotzdem im Erwachsenenalter Spuren hinterlassen. Sowas. Mhm. Sowas weiß man ja alles und das innere Kind ist dann ja quasi dieses Sinnbild für, ja, was ist mir als Kind zugeschossen oder was habe ich als Kind gelernt und was davon habe ich quasi mitgetragen, weil wir sind ja, im Grunde sind wir alle nur ein erwachsen gewordenes Kind.
Ja, auf jeden Fall.
So funktioniert.
So funktioniert das
so
halt.
So funktioniert das.
Ja.
Und das hat ja auch mega Sinn, auch selbst wenn man das jetzt nicht wissenschaftlich beweisen würde. Also, selbst Hunde trainiert man ja so. Also, ja, das ist ein Welpe, dem musst du gute Sachen zeigen, damit er sein Leben lang dann keine Angst vorm Straßenverkehr hat oder sowas.
Ja. Genau, und was dann halt so ein bisschen weniger wissenschaftlich ist, wenn halt dann auf Social Media das dann nochmal vereinfacht wird, weil dann die Reels gehen ja auch nur in wenige Sekunden und da muss man ja dann möglichst reißerisch irgendwas erzählen, weil sonst klickt es keiner.
Hier ist gerade so Donner und die Welt geht unter.
Ja, auf jeden Fall dann so alles ein inneres Kind oder du datest toxische Männer, du hast einen Vaterkomplex oder whatever.
Mhm.
Und das ist dann halt weniger wissenschaftlich und ist dann eher so eine sehr vereinfachte Küchenpsychologie.
Ja, und dann halt auch nicht mehr hilfreich, ne? Also vereinfacht ist ja nicht unbedingt schlecht, aber wenn es halt so... Keine Ahnung, es gibt ja auch ganz, ganz viele Themen, die uns verletzen oder beeinflussen, die sehr real und sehr aktuell sind. Ja. Also jetzt zum Beispiel, dass viele Frauen ihren Körper nicht mögen. Das hat auch was damit zu tun, in was für einem Umfeld man als Kind aufgewachsen ist, ob man da jetzt zum Beispiel eine Mutter hatte, die einem ein sehr positives Selbstbild mitgegeben hat oder nicht. Aber eben auch und vielleicht sogar zu viel größeren Teilen, das ist natürlich individuell, Leistungsdruck, kapitalistischer Druck, der Druck eben durch die Beauty-Industrie, von Trends und so weiter. Und das sind ganz reale Dinge. Und da müssen wir nicht die Ursache in unserem inneren Kind suchen. Also ich muss mich nicht fragen, oh, fehlt mir jetzt hier die Grundlage für Selbstwert, sondern ich darf einfach sagen, ja, das ist ein massiver Druck, der auf mir lastet, ganz akut und ganz aktuell und ganz real. Wie kann ich lernen, damit umzugehen?
Ja.
Und man muss aber nicht necessarily für alles quasi...
Das Problem ja auch bei sich suchen dann.
Ja, genau. Also genau, man darf Probleme ja auch auslagern. Also und auch wissen, dass die politisch gemacht sind. Also auch sowas wie Burnout oder so eine chronische Überforderung. Das ist vermutlich nicht ausschlaggebend, weil du als Kind irgendwas erlebt hast oder so. Da sind vielleicht die Weichen gestellt worden, dass du gleichzeitig Grenzen setzen lernst, dass du deine Bedürfnisse wahrnimmst und ja, so weiter und so fort.
Grundsätzlich auch, es gibt auch Menschen, die einfach grundsätzlich anfälliger für Stress sind.
Genau, aber dass du überhaupt in eine Situation gerätst, in der du 40 Arbeitspunkte gleichzeitig bearbeiten musst, in der du noch für Kinder oder was auch immer verantwortlich bist, bla 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 bla, das ist ein politisches Problem. Ja. Und da darf man erschöpft sein wegen. Und da muss man sich natürlich trotzdem Hilfe suchen. Und man darf auch mit den Techniken arbeiten, die einem selber gut tun. Und wenn es das innere Kind ist, dann ist es eben das. Aber man darf trotzdem sich bewusst machen, dass man auch Opfer des Systems sozusagen ist, ohne jetzt in eine Schockstarre zu verfallen und jetzt nur noch Opfer zu sein und zu sagen so, ja, ich kann nichts machen, ich bin hilflos, sondern einfach sich klar zu machen, hey, ja, das ist eine Folge davon, dass einfach von Frauen zum Beispiel zu viel verlangt wird. So.
Ja. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, warum solche Konzepte halt auch hilfreich sind, ne? Weil die zum Teil, manchen hilft das dann, den Gefühlen so eine Art Geschichte zu geben oder das eigene Verhalten wirkt dann weniger, sage ich mal, in Anführungszeichen verrückt, sondern einfach irgendwie auch erklärbar. Und manche haben dann darüber so die Chance, so ein bisschen mehr Selbstmitgefühl zu entwickeln. Mhm. Und dafür ist es echt gut. Also fragt man sich vielleicht, wenn man sich vielleicht fragt, so, warum bin ich so needy in Beziehungen, hat man dann vielleicht die Erklärung, ja, dass mein inneres Kind hat nicht sozusagen gelernt, dass Liebe sicher ist, sondern ich brauchte immer Bestätigung, weil, keine Ahnung, die Beziehungsperson, Bindungsperson, Beziehungsperson, wer auch immer, ja, einfach nicht strukturell was fällt mir nicht ein, das Wort, die ganze Zeit da sind.
Mhm.
So. Und das kann dann helfen, die Scham darüber zu reduzieren oder Muster zu erkennen und sich ja, so ein bisschen emotional differenzierter aufzustellen.
Mhm.
Gleichzeitig dann bei so einer Identifikation ist immer so das die Gefahr, dass man sich so damit überidentifiziert und alles zu diesem inneren Kind, auf dieses innere Kind quasi schiebt.
Mhm.
Oder auf die Trauma-Identity, was auch immer man da gerade für ein Bild für sich nutzt, sozusagen.
Mhm. Ich würde das mal auf eine persönliche Ebene bringen, sozusagen. Erstmal wollte ich fragen, ob du das Gefühl hast, dass in irgendeinem Bereich du so voll stark so ein inneres Kind vor Augen hast. Fragezeichen?
Bei mir.
Mhm. Also kennst du so Situationen oder wiederkehrende Muster bei dir, wo du dir so denkst, so, ah ja, da habe ich das Gefühl, da steckt ganz viel von früher drin, sozusagen.
Ja, so ein bisschen. Ich habe irgendwie den unangemessenen, sage ich mal, Anspruch, dass ich immer will, dass alles so gut läuft, wie es geht. Und das gilt für meine PatientInnen, das gilt aber auch für mich privat und für meine Freunde und Freundinnen. Und sobald das so ein bisschen davon abrückt, gerate ich so ein bisschen in Stress. Das?
Was meinst du damit, dass es so gut wie es geht?
Naja, alles sollte so optimal laufen, wie es nur laufen kann. Das muss optimiert werden. Die Strecke A nach B auf dem Weg nach da und da muss das und das abgeklappt werden, weil das einfacher ist für den und den oder was auch immer. Und wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, so einfach mal locker lassen, einfach mal losfahren oder was auch immer, das fällt mir schwer.
Aber wieso hast du da so dein inneres Kind vor Augen?
Dass das... Das weiß ich nicht.
Ja, das war doch meine Frage.
Macht doch nichts.
Hast du das Gefühl, dass das früher bei dir nicht so war? dass du übersehen wurdest oder so?
Nee, das habe ich einfach mitbekommen, dass man Sachen halt sinnvoll plant.
Weil zu einem Degree von...
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Also könnte man sagen, mein inneres Kind braucht viel Struktur und Vorausplanung.
Weil du das so gelernt hast oder weil dir das gefehlt hat?
Weil ich das so gelernt habe.
Bei mir sind das immer nur Sachen, die quasi nicht da waren.
Kann ja auch sein. Das ist ja egal am Ende des Tages. Weil bei mir fühlt das auch zu Problemen sozusagen im Alltag und im Umgang.
Aber eigentlich würde ich das bei dir andersrum sagen. Du hast eben nicht gelernt, dass man sich auf Dinge verlassen kann. Und genau deswegen ist das für dich jetzt so ein Stressfaktor. Und deine Eltern halt beide voll die Freigeister sind.
Ja, das stimmt.
Also erstmal hatten die einen... Dadurch, dass sein Vater im Schichtdienst gearbeitet hat, war das Leben eh schon relativ unstrukturiert. Also als Kind, aus Kinderperspektive natürlich. Weil du hattest halt nicht wie die anderen Montag bis Freitag irgendwie war Papa weg, sondern es war halt so mal so, mal so. Mhm. Plus, dass dann deine Eltern ja auch viel in Urlaub gefahren sind, du nicht mitgefahren bist. Das heißt, du konntest als Kind ja auch nicht richtig antizipieren, irgendwie wann gemeinsam Zeit verbracht wird oder nicht. Plus, und das hast du mir auch schon oft erzählt, dass deine Eltern schon auch oft, wenn ihr dann unterwegs wart, einfach so... halt so ihre Art von Reisen gemacht haben. Also heute da, morgen da, jetzt wechseln wir mal den Campingplatz, jetzt machen wir mal hier was, bla. Und dass du schon als Kind eigentlich übelst überfordert damit warst.
Stimmt.
Also ist das innere Kind eben genau ja, das, was recht. Jetzt diese Struktur sucht und nicht gut damit umgehen kann, wenn Pläne sich plötzlich ändern oder so.
Oder wie ist es bei dir?
Ob ich das habe? Also ich habe ja Schematherapie gemacht. Und da wird ja mit so Anteilen gearbeitet. Also einmal das verletzte Kind, dann der Kritiker. Der kritische Erwachsene und dann der gesunde Erwachsene und dann die dysfunktionalen Bewältigungsmechanismen für die Sachen, die das verletzte Kind erlebt hat. Und der gesunde Erwachsene wäre quasi immer die innere Stimme, die rational, aber auch auf einer gesunden, emotionalen Art und Weise Situation betrachtet und meine dysfunktionalen Bewältigungsmechanismen zum Beispiel sind dann also zum Beispiel wenn ich, was in einer Situation, wo das zum Beispiel ein Thema ist, wenn ein Elternteil zum Beispiel nicht zu meinem Geburtstag kommt oder so, dann ist obviously man als Kind verletzt, aber als Erwachsener ist man davon immer noch verletzt. Aber man trägt halt auch 25 Verletzungen vorher quasi mit sich. Und dann hat das Kind damals daraus geschlossen, naja, dann bin ich wohl nicht nett genug oder lieb genug oder was auch immer. Deswegen mag mich niemand, deswegen kommt niemand. Und dann war mein dysfunktionaler Bewältigungsmechanismus, dass ich mir dann gedacht habe, okay, wie kann man dann erreichen, dass jemand einen liebt, zum Beispiel, indem man extrem gut in der Schule ist oder sehr dünn ist oder sehr laut ist oder was auch immer. Und der gesunde Erwachsene würde dann aber so eine Situation betrachten und würde sagen, nee, das ist doch nicht nett, jemand jetzt nicht zum Geburtstag zu kommen, wo man eingeladen war. Das ist doch klar, dass das jemanden verletzt, das gehört sich so nicht, man darf deswegen traurig sein, bla, aber du bist daran nicht schuld, so. Und zum Beispiel hat bei mir das richtig oft nicht funktioniert, weil meine Überzeugungen über mein Selbst so massiv negativ sind, oder waren, aber eigentlich auch meistens noch sind, dass ich keinen gesunden Erwachsenen in mir gefunden habe. Also ich konnte eine Situation, auch egal wie ich mich versucht habe, von diesen inneren Verletzungen oder was zu lösen, nicht besser bewerten, weil ich immer dachte, naja, ich habe es ja nicht anders verdient oder was soll denn die Alternative sein oder sowas. Und deswegen habe ich zum Beispiel ganz oft das innere Kind durch Alba ersetzt in der Therapie. Also meine Therapeutin hat mich dann immer gefragt, okay, wenn das jetzt dein Hund wäre oder jemanden, also sie hat immer gefragt, wen hast du ganz so lieb oder wen möchtest du immer beschützen? Und das war dann ganz oft bei mir Alba. Und dann hat sie mal gesagt, ja, stell dir vor, das wäre jetzt dein Hund und zum Beispiel der hat was falsch gemacht oder so. Würdest du den dafür bestrafen oder würdest du ihn weniger lieb haben oder was auch immer? Und dann würde der gesunde Erwachsene natürlich sagen, nein, natürlich nicht. Das ist ja ein Lebewesen, die machen Fehler, die bla 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 bla. Und So, das ist dann die Therapie. Und das hilft voll viel. Das klingt immer nach gar nicht so viel, weil wenn man das oft genug macht und sich das irgendwie vor Augen führt, dann manchmal kriegt man so einen richtigen Aha-Moment, weil zum Beispiel einmal hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, um welches Thema es ging, aber da, das war ein Thema, was ich so gar nicht loslassen konnte, wo ich schon so ganz, ganz oft drüber gesprochen habe und wo ich über diese dysfunktionalen Bewältigungsmechanismen oder diese dysfunktionalen Gedanken nicht weggekommen bin. Also bis zum Ende der Therapie immer wieder klar wurde, ich glaube das immer noch. Also es war irgendein Leistungsthema, glaube ich. Und da sollte ich mir quasi vorstellen, dass Alba oder mein inneres Kind, ich glaube, es war bei Alba, in einem Raum sitzt und diese Gefühle gerade hat und ich gucke quasi von außen durch ein Fenster auf sie und betrachte einfach ihre Gefühle und diese Situation und wie ich das bewerten würde. Und irgendwie war dieser Blick von außen, der so quasi so literally sein sollte, so bildhaft gemacht wurde dadurch, das tat mir so leid dann. Und das dabei hilft dieses innere Kind natürlich auch, weil man empfindet für Kinder ja auch so ein Beschützerinstinkt, Mitleid, ein Gefühl von Verantwortung.
Im besten Fall.
Ja, aber wenn man jetzt gesund ist. So ein Gefühl von Verantwortung. Wenn man das in sich selber sehen lernt, dass man halt auch nur ein Kind ist, dann fällt es manchmal leichter, diese dysfunktionalen Dinge loszulassen. Also nicht mehr zu sagen, ich muss jetzt die Beste in allem sein, damit mich jemand lieb hat, sondern sich vorstellen, nee, warte, ich bin ja auch nur ein Kind von irgendjemandem. Und ich habe auch verdient, lieb gehabt zu werden, ohne irgendwas dafür zu tun, so wie ich andere Leute auch einfach so lieb habe. Und das ist, ich finde schon, dass das, also mir hat das schon sehr geholfen, auch weil ich war halt jemand, der, ich bin halt in die Therapie nicht reingegangen mit so einem diffusen Gefühl von Traurigkeit oder so und habe dann erstmal 2 Jahre gebraucht, um rauszufinden, woher das kommt, sondern ich konnte halt alles sehr, sehr genau benennen. Ich konnte genau sagen, was ist vielleicht falsch gelaufen und vielleicht auch nochmal als Einordnung, anders als jetzt vielleicht die Erwartungshaltung ist, wenn man über das innere Kind spricht, habe ich zum Beispiel in der Therapie nie über meine Kindheit gesprochen. Also ganz, ganz, ganz selten. Ich habe so gut wie keine realen Situationen aus meiner Kindheit geteilt, so gut wie keine realen Situationen aus meiner Jugend. Wenn dann nur am Rande, nur als Einordnung für eine Geschichte oder für ein Gefühl. Aber meine Therapie war überhaupt nicht so, dass ich jetzt so eine ganze Therapiestunde darüber gesprochen habe, keine Ahnung, dass, keine Ahnung, an meinem 5. Geburtstag mein Vater nicht zum Kuchen ausblasen gekommen ist oder so. Sondern es waren dann manchmal so Einordnungen, irgendwie so, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, als es um das ADHS-Thema ging, habe ich viel darüber geredet, dass meine Mutter mir halt sehr, sehr viel äußere Stütze gegeben hat, weswegen das halt nicht aufgefallen ist, dass ich eigentlich mega unstrukturiert war. Aber ich habe jetzt nicht im Detail von irgendwelchen Dingen erzählt. Also dieses innere Kindbild funktioniert ohne, dass man jetzt so eine tiefenpsychologische Kindheitsanalyse macht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Vielleicht als Einordnung dazu. Also manche Therapeuten machen das bestimmt trotzdem, aber bei mir war das auf jeden Fall nicht der Fall.
Ja, die Therapeuten arbeiten dann eher mit emotionalen Zuständen, abgespeicherten Erfahrungen, Schutzstrategien und Bindungsmustern, so wie du das ja beschrieben hast, was so passiert ist bei dir. Und genau, das, was du eben angesprochen hast, das war der kritische Elternmodus.
Ja, das war's. Ja. Ich habe das bis zum Ende nicht hinbekommen mit dem Vokabular dafür.
Macht ja nichts. Und das Ziel davon ist nicht, die Vergangenheit irgendwie zu löschen, das geht eh nicht, sondern die Reaktion, die ich heute zeige, zu verstehen, warum verletzt mich das und das so sehr, wenn XY das macht, obwohl der vielleicht, mein Partner zum Beispiel, ja gar nicht in meiner Kindheit da war. Und die Idee ist dann auch, neue Erfahrungen zu ermöglichen, dass man das neu beschreibt, neu überschreibt vielleicht auch und vor allem emotionale Regulation lernt. Und das innere Kind oder ja das verletzte Kind, was auch immer, das reiht sich da ein in so einen inflationären oder in Begriffe, die inflationär benutzt werden in TikTok und Therapy-Speak, also so zum Beispiel Trauma oder Trigger, ist ganz schlimm, Gaslighting, Narzissmus, Narzisst.
Haben wir auch eine Folge zu gemacht. Die sollten sich vor allem Männer mal anhören. Ich kriege so oft Nachrichten, dass ich narzisstisch bin. Und ich denke mir so, okay, sag, ich bin eine Fotze oder hässlich oder keine Ahnung
was. Du bist narzisstisch. Jeder ist narzisstisch.
Aber bitte sag nicht immer so dumme Sachen.
Jeder ist narzisstisch.
Ja, aber nee, es geht schon darum, ich bin eine Narzisstin. Vor allem in Videos, in denen ich das Personalpronomen ich verwende. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin traurig, dann schreiben Männer, ich, du Narzisstin.
Naja, was auf jeden Fall ein Problem daran ist, dass halt dann komplexe Diagnostik irgendwie zu popkulturellen Begriffen verwässert. Mhm. Dann auch, keine Ahnung, jede schwierige Beziehung auf einmal toxisch ist und jede Emotion, die gezeigt wird, eine Trauma-Response ist, ist es nicht. Mhm. So. Und was dann, was wir eben schon angesprochen haben, ne, nicht alles, was wir empfinden, ist quasi auf unserem Mist gewachsen, sondern es wird dann eher so, wird dadurch wird alles individualisiert, obwohl, so wie du eben schon gesagt hast, politische Themen da einen riesen Einfluss haben, wie Armut hat einen riesen Einfluss auf die, auf das psychische Befinden, Sexismus, Einsamkeit, Leistungsdruck, prekäre Arbeitssituationen, soziale Isolation etc. pp. Das alles ist zum Teil von außen, wofür wir nichts können, sozusagen, mhm. was wir auch nicht ändern können.
Ja.
Man darf halt trotzdem, das ist halt wieder die Dualität der Dinge, ne? Also das ist alles schon relevant und das gibt's alles auch, aber halt nicht in dieser breiten Masse an, keine Ahnung, Situationen, die da geschildert werden.
Hast du denn das Gefühl, dass du als Therapeut viel damit arbeiten wirst?
Mit diesen Begriffen?
Also zum Beispiel jetzt zum Schematherapie?
Och, je nachdem. Schon. Ja, ist ein gutes Konzept. Das bietet sich dann vor allem an bei PatientInnen mit Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, also so vor allem Persönlichkeitsstörung.
So Borderline oder sowas? Mhm. Aber ich habe kein Borderline, ich hatte nur eine Depression.
Der hat sich scheinbar bei dir trotzdem angeboten.
Ich glaube, bei so chronischen Sachen wird das auch oft verwendet. Das ist halt im Grunde ja nur eine Hilfestellung, so Situationen neu zu bewerten. Also bei Verhaltenstherapie geht es ja vor allem auch erstmal darum, Verhalten anzupassen, wie der Name schon sagt. Deswegen wird das ja auch oft so bei einer Angststörung verwendet oder so. Mhm. Weil es geht ja erstmal ganz konkret damit darum, wie kann ich jetzt in diesem Moment mich besser fühlen oder besser damit umgehen. Und bei mir waren das halt oft so Situationen, zum Beispiel fühle ich mich sehr schnell sehr, sehr, sehr verunsichert und schuldig und schlecht und kann ganz negative Gefühle, wenn ich so im Alltag was in Anführungsstrichen falsch mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel...
Wenn du zum Beispiel, wie heute Morgen, mich fragst, wenn ich mit den Hunden rausgehe, was ich zum Frühstück möchte und ich wiederkomme und du kein Frühstück gemacht hast, weil du zum Beispiel Bauchschmerzen hattest oder irgendwas anderes noch schnell erledigen musstest und ich dann wiederkomme, dann entschuldigst du dich dafür, dass du noch kein Frühstück gemacht hast.
Ja, aber das ist auch entschuldigungswert,
oder nicht? Nein. Hä? Jeder, beide die gleiche Verantwortung, Frühstück zu machen.
Ja, aber du warst mit den Hunden, dann sollte ich Frühstück machen.
Warum?
Weil so war es abgesprochen.
Nee. Du hast mich nur gefragt, was ich möchte.
Okay, aber wieso solltest du denn mit den Hunden rausgehen und Frühstück machen?
Wieso muss der eine das eine machen und der andere das andere?
Dachte ich. Ich hatte Bauchweh in dem Moment.
Ja, guck.
Nee, ich meinte jetzt eher...
Selbst wenn es abgesprochen wäre, du machst Frühstück und du kochst mir ein Ei und was auch immer.
Ja.
Und du den Bauchschmerzen kriegst, dann völlig in Ordnung.
Ja, da fühle ich mich zum Beispiel schlecht. Dann wäre so ein Moment, in dem meine Therapeutin mich fragen würde, halten Sie das für eine gesunde Art, über die Situation nachzudenken? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Dann hat sie mal gefragt, wer glauben Sie, spricht denn da gerade in Ihnen? Und dann musste ich das benennen, habe es immer falsch benannt, dann hat sie mir es nochmal neu erklärt. Und ja, dann hat sie gefragt, und was wäre jetzt ein gesunder Erwachsener? Wie würde er das sagen? Und dann hätte ich gesagt, naja, der würde sagen, es ist okay, wenn man Bauchweh hat, dass man sich dann zurückzieht und dass ein Partner einen auch lieben sollte, egal ob man für ihn Dinge erledigt oder nicht. Und dass mein Partner auch Verständnis dafür haben sollte, wenn es mir körperlich nicht gut geht und dass ich das auch erwarten würde von meinem Partner. Und dass es okay ist und dass er mich trotzdem liebt und ich nicht verlassen werde und alleine sterbe. So.
Ja.
Zum Beispiel. Und dann hilft das nächste Mal, wenn man in so einer Situation ist, sich kurz zu fragen, wer spricht denn da gerade in mir? Und warum? Und manchmal war ich dann aber auch, oder mochte ich das, oder grundsätzlich mag ich es auch nicht so gerne jetzt zu viel in diesem inneren Kind-Gedanken zu sein, weil...
Da ist ja auch jeder ganz verschieden. Das passt ja auch nicht immer
bei jedem. Ja, genau. Manchmal habe ich das Gefühl, hält einen das dann so ein bisschen zurück oder man steigert sich dazu doll rein. Darüber haben wir auch eben geredet. Also gerade wenn ich in so einer Content-Spirale bin von so Themen, die in denen ich mich, gerade wenn ich mich so unfair behandelt gefühlt habe, vielleicht als Kind oder als Jugendliche, also wenn es zum Beispiel so um Erwartungshaltung geht, an so die perfekte Tochter und dieses ältere Geschwisterkind und alles richtig machen und bla, da kommen ja auch ganz viele so kindliche Gefühle von Neid und Unverständnis und so. Also zum Beispiel so, warum hatte ich so viele Regeln und mein kleiner Bruder nicht? So, was komplett normal ist, in jeder Familie haben die jüngeren Geschwister weniger Regeln. Aber trotzdem kommt dann manchmal bei mir so ein, ja, so ein Neidgedanke auf. Und manchmal wird das dann auf Social Media so, also überpathologisiert. So, du kannst dich jetzt nicht entspannen, weil du bla bla bla. Wenn ich mich da zu doll reinsteige, wenn ich zu doll dann glaube, so, ja, da ist mein inneres Kind jetzt wirklich sehr mitgenommen worden von oder so, dann macht das eigentlich eine viel größere Baustelle auf, als es ist. Also dann macht es mich sozusagen kränker oder macht mein inneres Kind irgendwie unsicherer, weil ich das meinem inneren Kind so zuschreibe, obwohl das eigentlich gar nicht wirklich entstanden ist. Also das ist mein Kritikpunkt am inneren Kind, nämlich, dass man dann halt quasi so eine zweite Person neben sich sieht, weil das so verbildlicht wird. Es sind eben nicht kindliche Anteile, so wie es in der Therapie beschrieben wird, sondern das innere Kind ist ja in einem, wenn man das so beschreibt, wenn man diese Wörter dafür benutzt, dann ist in einem, in dem eigenen Kopf ist ja eine andere Person sozusagen, nämlich ein Kind. Mhm. Und manchmal, finde ich, schreibt man der dann Dinge zu, die sie gar nicht erlebt hat. Weil das ja quasi eine neue Person ist und der kann man ja alles zuschreiben, egal ob das war oder nicht war. Wenn ich sage, das ist mein kindlicher Anteil, muss es ja zwangsläufig mit mir zu tun haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manchmal finde ich, durch dieses das innere Kindbild neigt man dazu, dann halt zu denken, ja, ist mir das auch passiert? Ja, stimmt, das hat mein inneres Kind bestimmt auch erlebt. Das ist bestimmt, das hat mein inneres Kind, mein inneres, so, weißt du, bla, dann packt man da so ganz viel rauf, was gar nicht existiert, was man dann auch wieder bewältigen muss.
Ja.
Anstatt sich kurz zu fragen, hey, warte, war das bei mir so? War das wirklich schlimm oder nicht? Und wenn so und wenn nicht, dann war es vielleicht einfach ein normaler Teil von Familienleben oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das kannst du ja nicht nachempfinden, weil du bist ein verwöhntes Einzelkind.
Ganz genau. Ich kenne alles nicht. Ich wurde noch nie mit Herausforderungen konfrontiert.
Meinst du, ich finde, komischerweise, Fabio ist ja auch Einzelkind bei uns im Freundeskreis. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich das an euch so konkret, wo ich sagen würde, das und das sind Sachen, die ihr macht, weil ihr Einzelkinder seid. Ist mir jetzt noch nie so richtig aufgefallen.
Ja, wir sind da auch ein paar clevere Burschen.
Hast du das Gefühl, in irgendeinem Bereich bist du so ein typisches Einzelkind?
Nee, ich, vielleicht in jüngeren Jahren, aber jetzt würde ich sagen, das meiste hat man rausgefischt, was man vielleicht als Einzelkind gemacht hat und was man halt jetzt in Gruppen zum Beispiel nicht machen sollte.
Bei dir aber auf jeden Fall krass dieses Thema, die Extrawurst beim Essen, ne?
Habe ich aber, als ich dann aus der Familie raus war, nicht mehr.
Nee, aber ja. Du warst halt übelst krüsch dadurch.
Ja.
Das musste man erst hart aus dir heraustrainieren.
Naja, hart. Ich glaube, am Ende geht es vielleicht auch gar nicht darum, dass irgendein imaginäres Kind zu heilen. Nochmal zum Thema.
Mhm.
Sondern, dass man halt versteht, und ich glaube, das wissen die meisten auch mittlerweile, aber dass Menschen halt nicht in einem luftleeren Raum entstehen. Und das, was man auch mitnehmen kann, ist halt, dass alte Erfahrungen wirklich oftmals irgendwie ja, lauter sprechen als die Gegenwart vielleicht. Und dass man da halt dadurch geprägt wurde und wie auch immer. Aber dass man nicht irgendein kleines Kind heilen muss, unbedingt. Sich dessen, was ich eben gesagt habe, aber trotzdem bewusst sein sollte.
Ich glaube, es ist vielmehr, dass das Thema, man muss das Kind nicht heilen. Also man kann es einfach nur verstehen lernen.
Mhm, ja.
So, dass das der springende Punkt ist.
Ja.
Weil, wie willst du auch manche Dinge heilen? Die waren halt dann auch, manche Dinge müssen auch nicht geheilt werden.
Kann man auch nicht. Manche Sachen, die passiert sind, sind unfair und...
Ja, also...
Das ist so.
Schlimme Erfahrungen oder Dinge, die einen traurig machen, die dürfen einen auch traurig machen. Also das muss nicht weggeheilt werden im Sinne von so tun, als wäre das oder so ein Gefühl erzeugen von, oh, ich bin da 100% drüber hinweg. Über manche Sachen kommt man nicht hinweg.
Ja.
Sondern da kann man dann nur seinen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn es ist, dass man sich immer seinen eigenen Hund vorstellt.
Und ich werde jetzt mein kleines, hungriges, inneres Kind mit einer dicken Kartoffel füllen.
Das klang ganz komisch. Aber das ist wirklich ein großer Anteil von dir, ne?
Der Hungry Bear.
Der Hungry Bear, ja, der kommt oft raus. Mm. Und dann wird das ein Grummelbär.
Weil mein Magen so grummelt nämlich.
Nein, weil du so grummelst.
Ich werde dann grummelig. Und die Hunde werden auch grummelig, ist schon nach 6.
Ja, aber die Hunde sind dann anhänglich und süß.
Nein,
und du bist
frech und fordernd.
Ja, aber du bist ein kleiner Teufelsbrot dann.
Teufelsbrot.
Ja, genau so.
Damit entlassen wir euch in dieser Woche.
In dieses Wochenende. Folgen kommen Freitag.
Ja, die Woche geht Samstag los.
Nee, es ist ein langes Wochenende. Wir wünschen euch ein
schönes
langes Wochenende. Das Schöne ist Traumwetter.
Pfingsten. Ist Pfingsten überall Feiertag?
Pfingsten.
Pfingsten? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Ich weiß, doch, ich glaube schon.
Nee, ich glaube nicht.
Naja, aber
es sollte auch mal Feiertage geben, die es nur hier im Norden gibt und nicht immer nur in Bayern. Ja,
haben wir doch bekommen. Hier einen komischen
Reformationstag.
Nur wir jetzt haben.
Unnötig.
Die in Bayern haben sogar im Sommer nochmal Feiertag, ne? Irgendwann im Juli oder so. Das finde ich ganz komisch. Naja, also wir wünschen euch ein wunderschönes Sommerwochenende. Weil ich habe jetzt schon gesehen, aus mehreren Ecken Deutschlands, dass es sehr, sehr, sehr schön werden soll. Setzt euch in die Sonne, schmiert euch sehr, sehr gut ein mit Sonnenschutz. Immer dran denken. Was wollte ich noch sagen?
Genug trinken.
Macht euch ein kühles Getränk auf. Geht vielleicht mal ins Freibad.
Ja.
Warum nicht?
Früh in die Schlange stellen.
Ja, wenn man aus einer Großstadt kommt. Aber vielleicht auf dem Dörben ist nicht so.
Weil dann jedes Dorf ein Freibad hat?
Das ist schon... Also, wenn Dörfer eins haben, dann Freibäder. Ich war schon in vielen Dorffreibädern. Ich habe schon exquisite Freibäder gesehen. Sehr, man muss hervorheben, lobend hervorheben. Die Freibäder in Ostdeutschland, oft sehr gut. Ich war vor 3 Jahren oder so, war ich in einem Freibad in der Rhön, in der hessischen Rhön. Sehr schön, mit so Terrassen und Holz. Nur so, da waren nur so 30 Leute, so, mehr haben da nicht reingepasst. War wie, eigentlich, als wäre man in so einem Garten von jemandem. Aber es war ein Traum.
Ja, und dann macht die Freibäder unsicher und schickt uns Empfehlungen für Freibäder.
Ja, ich bin ein großer Freibad-Fan, schickt mir immer Empfehlungen für Freibäder.
Alles klar. Dann gut schwimmen.
Tüdelü.